So, perfekt. Ja, der Flo hat mich schon kurz vorgestellt. Ich muss ja eigentlich nicht mehr viel sagen, vielleicht was ist noch interessant. Ich bin 24 Jahre alt, bin hauptberuflich Student und freue mich jetzt hier oben predigen zu dürfen, euch ein bisschen was mitzuteilen, was ich auf dem Herz habe. Und ich denke, wo Gott zu mir gesprochen hat in der Vorbereitung, und ich glaube, es wird eine richtig coole Zeit. Genau, es wird heute Abend, normalerweise mache ich meine Inputs oder Predigen immer abends, also Jugend haben wir abends, deswegen bin ich noch im Abendmodus, aber heute Morgen wird es darum gehen, worum es auch schon die letzten Wochen oft ging hier. Es geht ganz allgemein ums Thema Gedanken. Es geht darum, was haben wir für Gedanken? In was für Bereiche haben wir vielleicht Schwierigkeiten mit unseren Gedanken? Wie können wir diese Schwierigkeiten überwinden? Und vor allem, was passiert? Was für eine Kraft, was für eine Power haben wir, wenn wir Gott, den Vater, in Form von Jesus und dem Heiligen Geist in unsere Gedanken hineinlassen und ihn bitten, dass er Veränderung schenkt, ihn bitten, dass er uns gute Gedanken schenkt, dass er uns seine Gedanken schenkt. Genau, wir nehmen in der Jugend auch gerade das Thema durch, Gedanken. Und der ein oder andere denkt vielleicht, okay, kenne ich schon, ist Wiederholung. Aber auch euch möchte ich ganz speziell einladen, die das schon gehört habt. Seid dabei, seid wachsam. Ich glaube, Gott will euch noch mehr zeigen über das Thema, will noch mehr zu euch reden. Und der Rest, für den ist sowieso ein bisschen neu. Von daher, seid dabei, lasst euch drauf ein. Es wird sicher gut. Ich bete noch kurz zum Anfang. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du redest. Ich danke dir, dass du jetzt da bist, und ich bitte dich, dass du Herzen aufmachst. Vater, dass du von jedem, der hier drin ist im Raum, das Herz öffnest, dass du mein Herz öffnest und dass ich wirklich dein Reden höre, Vater. Segne du wirklich die Zeit, segne du meine Worte, und ja, dass es einfach Frucht bringt. Danke, Jesus. Amen. Einsteigen möchte ich mit einer kleinen Geschichte, die ich letztes Wochenende erlebt habe. Und zwar, da muss ich kurz vorgreifen, das war vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen hätten wir ein Fußballspiel gehabt am Sonntag. Und ja, der Flo hat vorher schon die tolle Ansage gemacht. Der CSK spielt auch heute Abend wieder, deswegen nochmal herzliche Einladung dazu. Aber das, worauf ich raus will, vor 2 Wochen hätten wir auch ein Spiel gehabt. Das wurde leider kurzfristig abgesagt. Am Abend davor, die gegnerische Mannschaft hatte nicht genug Spieler, wurde abgesagt. Okay. Bisschen blöd gelaufen, wir haben schon längere Zeit darauf hin trainiert. Ich habe mich so richtig gefreut, jetzt geht's endlich los. Jetzt kann man endlich mal wieder richtig Fußball spielen. Keine Verletzung, kann durchstarten. Und dann wurde das Spiel abgesagt. Okay, gut. Habe ich mich natürlich auf das nächste Wochenende gefreut, weil da kam das nächste Spiel. Und es war so Mittwoch, letzte Woche. Und ich habe immer wieder auf den Wetterbericht geguckt, und das sah richtig gut aus. Sonnenschein, gutes Wetter, super Fußballwetter. Man kann auch so draußen noch was unternehmen. Am Wochenende wollte ich sowieso, wir renovieren gerade eine Wohnung, wollte ich noch einiges arbeiten in der Wohnung, und habe mich so richtig aufs Wochenende gefreut, weil ich wusste, ja, ey, da kann ich was anpacken. Da wird gutes Wetter, ich darf Fußball spielen. Perfekt, oder? Und am Donnerstagabend hatten wir noch Housegroup, also Jugend. Und es war auch eine gute Zeit. Ich lege mich am Donnerstagabend ins Bett, bin total zufrieden, bin glücklich, habe einen richtig guten Schlaf gehabt, wache am nächsten Morgen auf. Ich glaube, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal erlebt. Ich wache so auf, liege da. Ich schluck einmal ganz kräftig und ich hatte so dermaßen Halsschmerzen. Ich schluck ein zweites Mal und denke, so ein Mist, das ist immer noch nicht besser. Und ich weiß nicht, ihr kennt das Gefühl sicher auch. Bei mir ist dann oft so, okay, Halsschmerzen. Okay, ich bin krank. So war es dann auch. Am Freitag ging es mir schlecht. Am Samstag ging es mir noch schlechter. Und, ja gut, wer Männer kennt, wenn Männer krank sind, dann sind sie krank. Da ist man nicht nur so ein bisschen kränklich, da ist man einfach mal krank. Und so war es dann am Samstag auch. Wir wollten einiges arbeiten in der Wohnung, waren dann auch im Baumarkt. Und ja, ich habe mich so durch den Tag geschleppt, war nicht ganz so toll. Ich war eben krank. Nachdem wir im Baumarkt waren, sind wir wieder zum Auto gelaufen. Und normalerweise fahre ich immer, aber ich habe dann meiner Frau schon gesagt, also ganz kurz, meine Frau heißt Ramona. Das will ich nur die ganze Zeit sagen, meine Frau, deswegen kurz der Name, Ramona, jetzt wisst ihr Bescheid. Genau, wir haben uns so ins Auto gesetzt und ich hatte gar keine Lust zu fahren. Also das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, genau. Also ich war wirklich krank. Ramona hat sich ans Steuer gesetzt, ich daneben dran. Ja, so ein bisschen mein Depri-Blick aufgesetzt. Und dann hat sie eigentlich nur noch eins gesagt so. Und das habe ich mir gemerkt, weil es hat getroffen in dem Moment. Geht's dir eigentlich wirklich so schlecht? Oder tust du nur so? Und dann hat sie noch so gemeint, hey, versuch doch mal deinen Blick auf die Krankheit zu verändern. Und ich habe dann zum ersten Moment gedacht, das ist super, klasse. So jemand heiratet, man tolle Unterstützung. Das war der erste Gedanke. Aber der zweite war, wo ich es dann zugelassen habe, mal drüber nachzudenken, hey, stimmt eigentlich. Sie hat total recht gehabt. Natürlich war ich krank. Aber wenn ich ehrlich zu mir war, hat es mich noch viel mehr gestresst, dass ich aufgrund der Krankheit nicht Fußball spielen konnte, wahrscheinlich am nächsten Tag, dass ich aufgrund der Krankheit nicht arbeiten konnte in unserer Wohnung. Es gab schönes Wetter, Sonnenschein, 20 Grad und das war das eigentliche Problem. Die Krankheit war auch da, aber das größere Problem waren die Umstände, von denen ich mich habe treiben lassen. Und klar ging es mir schlecht, körperlich, aber durch die Umstände und durch meine Gedanken, die ich aufkommen lassen habe, ist einfach noch schlechter geworden. So kurz die Geschichte beenden. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe mich 10 Minuten hingelegt und habe mich einfach dazu entschieden, hey, nee, Gott, ich will nicht an die Umstände glauben, ich will mich nicht auf die Umstände konzentrieren, sondern ich möchte deine Wahrheit in meinem Leben haben. Ich möchte deine Wahrheit über der Krankheit aussprechen, über jede Situation. Und es wurde besser. Natürlich hatte ich Halsschmerzen, immer noch geschluckt, war immer noch da. Auch so von der ganzen Einstellung ging es mir besser, weil ich den Blick verändert habe. Weg von der Krankheit, von den Umständen, hin zu dem, der alle Krankheit getragen hat. Und das ist Jesus. Und genau das wollen wir uns heute auch angucken. Wie schon vorher gesagt, 3 verschiedene Bereiche habe ich mir rausgesucht, in denen es vielleicht manchmal schwierig ist, gute Gedanken, Gottes Gedanken zu haben. Aber vor allem soll es darum gehen, wie komme ich zu diesen guten Gedanken und was passiert, wenn ich Gott einlade, dass er meine Gedanken prägt. Genau zu Beginn möchten wir uns einen Text aus der Bibel, und zwar aus den Sprüchen 4, Vers 23 angucken. Da steht nämlich, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Okay, wenn man sich den Kontext anguckt im Kapitel 4, weiß man, zumindest in meiner Lutherbibel ist das überschrieben mit der väterlichen Mahnung. Also väterliche Mahnung, es wird wichtig, da wird viel berichtet über Weisheit, dass es wichtig ist, weise zu handeln. Aber dann kommt dieser Satz im Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das soll auch so die Überschrift von meiner Predigt heute sein. Dein Herz, die Quelle deines Lebens. Ich habe mir das dann mal genauer angeguckt. Was heißt Herz eigentlich im Hebräischen? Was heißt es im Urtext? Und bin dann drauf gestoßen. Herz bedeutet, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, L-E-B, Leb. Manche wissen es vielleicht besser. Auf jeden Fall bedeutet dieses Wort das Zentrum unseres Seins, der Gefühle, Gedanken und Pläne. Und das fand ich total interessant. Oft verbinden wir so Herz, wir sehen ein rotes Herz, und es sind Emotionen für uns hauptsächlich. Aber Gott geht hier weiter. Er sagt, es sind nicht nur die Emotionen, es sind nicht nur die Gefühle, sondern es sind die Gedanken und es sind die Pläne. Deswegen vorhin haben wir, glaube ich, gesungen, ich gebe dir mein Herz. Du hast nicht nur deine Emotionen gegeben, sondern genauso deine Gedanken und deine Pläne, nämlich dein komplettes Sein. Wenn wir in die Hoffnung für alle Übersetzung reingucken, sehen wir, dass es da schon übersetzungstechnisch getrennt wurde, das Wort Herz. Hier steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. So, das will ich hier an dem Punkt festhalten. Achte auf deine Gedanken und Gefühle und Pläne, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Die Gedanken, die du jetzt hast und in Zukunft hast. Wenn wir uns angucken, was die Wissenschaft dazu sagt, ganz kurzer Exkurs, da habe ich was gelesen, dass es angeblich wohl so ist, wenn wir 20 bis 25 Mal am Tag so richtig herzlich lachen, dann soll es das Immunsystem stärken. Umgekehrt, wenn wir Stress haben, wenn wir schlechte Laune haben, wenn es uns einfach schlecht geht, dann ist das genauso schlecht für unser Immunsystem, genauso schlecht für unseren Körper. Und das finde ich interessant, dass uns Gott schon so angelegt hat drauf, dass wenn es uns hier oben gut geht, in Gedanken, Gefühle oder im Herz gut geht, wie das Hebräische hier sagt, dass dann unserem Körper auch gut gehen soll. Und das finde ich cool, weil natürlich kann man sagen, die Menschen können sich ja auch so einreden, dass es ihnen gut gehen soll, und dann geht es ihnen gut. Aber das Geniale ist, wir Christen, wir haben nicht nur irgendwie so eine Ahnung, dass es uns gut gehen sollte, oder wir können es uns einreden, dass es uns gut geht, sondern wir haben wirklich eine begründete Hoffnung. Wir haben die begründete Hoffnung, die Jesus heißt. Und deswegen auch so cool vorher der Eindruck vom Ralf. Jesus will unser Herz. Jesus steht da. Aber was machen wir? Wie antworten wir? Jesus ist die Hoffnung. Gott hat die Hoffnung in Form von Jesus geschenkt. Darauf möchte ich nachher noch kurz eingehen, was es bedeutet. Aber wir haben die Hoffnung. Und dazu noch das Reden vom Heiligen Geist, der uns ermutigt, der uns aufbaut und Gottes Wahrheiten zeigt über unser Leben. Dann wird es schon viel einfacher, gute Gedanken zu haben, positive Gedanken zu haben, einfach Gottes Gedanken zu haben. Gott möchte, dass unsere Gedanken gut und positiv sind. Aber eins möchte ich auch sagen, wir müssen unsere Gedanken nicht verändern, dass uns Gott liebt. Das ist ganz wichtig, sondern umgekehrt. Gott liebt uns und deswegen will er uns gute Gedanken schenken. Nicht umgekehrt. Wir müssen nichts leisten, denn Jesus hat uns zuerst geliebt. So lesen wir es im ersten Johannesbrief. So, er liebt uns und deswegen möchte er uns ändern. Okay. Kommen wir zu den drei Bereichen. Der erste Bereich, verurteilen. Verurteilen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns selber oder irgendjemand anders uns packen und unter den Hammer stellen und dann kräftig draufhauen. Das bedeutet, dass wir entweder uns selber schlecht machen in unsere Gedanken oder andere schlecht machen. Ganz kurzer Blick, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel sagt in Galater 6, Vers 3, wer sich einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Kurz und bündig, knapp, einfach. Wer sich einbildet, besser zu sein als die anderen, betrügt sich selbst. Also hier soll man aufpassen, uns nicht zu erheben über andere. Nicht zu meinen, wir sind besser wie andere. Andere eben nicht zu verurteilen. Und das ist manchmal herausfordernd. Da habe ich gerade nochmal ein Beispiel, das mir die Ramona erzählt hat. Und zwar ging es ihr mal so, sie war glaube ich 15, 16, sowas in der Richtung, war in der Schule, hatte eine Freundin in der Nachbarschaft, mit der sie auch in die Schule gegangen ist. Und mit ihr ist sie im Pausenhof auch oft gesessen und die Freundin, die war, ich sag mal, sehr analytisch. Die hat sich die Leute in der Pause angeguckt und hat geguckt, was machen die? Wie bewegen sie sich? Was für eine Frisur haben sie? Was für ein Auftreten haben sie? Und egal, was sie gemacht haben, sie hat einfach immer was Schlechtes gefunden. Das ist auch ein Talent. Ist jetzt kein besonders gutes, aber sie hat immer irgendwas Schlechtes gefunden. Und Ramona war halt auch so dabei und irgendwann macht man ja mal ein bisschen mit vielleicht. Macht ja auch Spaß. Und so haben sie sich immer mehr in das Schlechte, immer mehr in das Verurteilen reintreiben lassen. Bis Ramona sich irgendwann dafür entschieden hat, nee, ich möchte meinen Blickwinkel verändern. Ich möchte nicht mehr das Schlechte sehen in den Menschen, sondern ich möchte das Gute sehen. Da sind sie wieder da gesessen in der Pause und es ging wieder los. Meine Freundin hat wieder ein bisschen erzählt, was sie so über die Leute denkt. Oh, komische Frisur. Der hat so lange Haare da hinten runter. Mann oder Frau oder wie sieht's aus? Und Ramona hat aber die Entscheidung getroffen, sie will da nimmer dabei sein. Und hat Gott eingeladen, hat den Blickwinkel geändert. Und sie, beide Leute haben ein und dieselbe Person gesehen, hatten aber völlig unterschiedliche Gedanken. Sie hatte Gedanken des Vorteils, die Freundin. Ramona hatte Gedanken, hey, sieht doch gar nicht so schlecht aus eigentlich. Macht doch nichts aus, der ist eben vielleicht anders, wie es jetzt in meine Denke reinpasst, aber ist doch egal. Das heißt, überleg dir, wie ist dein Blickwinkel auf die Sache? Wie sind deine Gedanken? Anderes Beispiel. Stell dir vor, ein 45-jähriger Familienvater hat Kinder zu Hause, hat Frau zu Hause, hat einen durchschnittlich bezahlten Job, kommt plötzlich auf die Idee, eine Ausbildung zu machen, eine neue. Setzt sich in eine Klasse mit 15-, 16-Jährigen und macht eine Ausbildung. Soll vorkommen. So, natürlich ist es jetzt so, objektiv wird man sagen, der ist doch ein bisschen verrückt. Wie kann er denn das machen? Der muss seine Kinder zu Hause versorgen. Der muss doch das machen, der muss doch das machen. Das macht man doch einfach jetzt, oder? Das kann man doch nicht machen. Und natürlich ist vielleicht nicht das Richtige. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nehmen wir eine Haltung ein, die sagt, was ist denn das für einer? Nehmen wir eine verurteilende Haltung ein? Oder sagen wir, ja Gott, das ist vielleicht nicht das Richtige, ich kann mal mit ihm drüber reden, vielleicht entscheidet er sich um. Aber eigentlich ist es doch auch seine Sache und es darf nicht zu meinem Problem werden. Ganz kurzes Beispiel, hier mit dem Wasserglas. Da, wo das Wasser hinkommt, da sehen wir was größer im Stift, an dem Stift. Hier steht TU Wien, ganz groß drauf. Genauso machen wir es oft mit Leuten. Wir stecken sie in ein Wassergefäß rein und durch die Spiegelung werden ihre Fehler, die eigentlich klein sind, oder ihre Eigenarten, die eigentlich nicht groß sind, werden auf einmal riesig für uns. Und wir schütten immer mehr Wasser dazu, immer mehr Wasser dazu. Und irgendwann ist die ganze Person in so einem schlechten Licht und wir wissen gar nicht, warum. Und dann holen wir uns vielleicht nochmal Freund oder eine Freundin dazu und die findet es genauso komisch, dass der 40- oder 45-Jährige jetzt eine Ausbildung macht und auf einmal wird das Glas immer voller, immer voller, immer voller und wir verurteilen die Person, wissen es geht nicht mehr. So möchte ich uns zusammen heute ermutigen, hey, lass das Wasser wieder ab aus deinem Glas. Da, wo du Fehler von anderen so ganz groß siehst, lass es wieder ab, das Wasser. Und versuch, Gottes Brille aufzusetzen. Veränder den Winkel deiner Betrachtungsweise. Und versuch doch wieder, Gottes Perspektive zu bekommen. Versuch, die Leute so zu sehen, wie Gott sie gemeint hat. Und nicht, wie du sie gerne haben würdest. Nächster Punkt. Das Thema Sorgen machen. Man kann sich auch über Alkohol und Zigaretten Sorgen machen. Aber worauf ich hier raus will, es gibt viele Leute, die alkoholabhängig sind, die abhängig sind nach Zigaretten, die abhängig sind, die ganze Zeit PC-Spiele zu zocken, erfahre ich mehr und mehr. Aber es gibt genauso Leute, die abhängig sind, weil sie sich die ganze Zeit Sorgen machen müssen. Weil sie die ganze Zeit, ihnen geht es einfach nicht gut, wenn sie sich keine Sorgen mehr machen können. Dann haben sie vielleicht mal die Sorgen überwunden in ihrem eigenen Leben. Dann muss man ganz schnell gucken, dass man vielleicht irgendjemand anders findet, der Sorgen hat. Und dann kann man sich dem seine Sorgen zu eigen machen und sich auch wieder darum Sorgen machen. Und ich glaube, diese Sorgensucht ist alles andere als göttlich. Ist alles andere als das, was Gott für uns will in dem Bereich. Ich habe mir auch hier mal eine Definition rausgeschrieben. Ich glaube, die macht es ganz schnell sehr deutlich, dass Sorgen machen das Beste ist. Sorgen bedeutet, eine subjektiv erwartete Not wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich in Fühlen, Denken und Handeln aus. Okay, auch hier wieder. Sprüche 4, Vers 23. Was ist das Herz? Was bedeutet es? Es sind unsere Gedanken und Gefühle. Und genau die zwei Komponenten und als Auswirkung des Handelns sind betroffen in dem Fall, wenn wir uns Sorgen machen. Und das Kranke am Sorgen machen ist eigentlich, steht auch hier, es ist eine erwartete Not. Das heißt, es ist noch nicht mal eingetreten, die erwartete Not wird aber gedanklich vorweggenommen. Das heißt, so behandelt, als wäre sie schon da. Und es wirkt sich natürlich auf Fühlen und Denken aus. Im Duden steht zusätzlich noch, es sind quälende Gedanken, bedrückende Gefühle und Unruhe und Angst. Kurzer Blick, was die Bibel dazu sagt in Matthäus 6, 25 und 26. Darum sage ich euch, sagt Jesus, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Die Bibel ist hier recht eindeutig. Sie sagt, mach dir keine Sorgen. Ich habe es vorher schon gesagt, man kann sich eigentlich um alles, über alles Sorgen machen. Du kannst dir Sorgen machen über deinen Arbeitsplatz. Habe ich den noch in 1-2 Monate? Wie sieht's aus? Wie ist die konjunkturelle Lage? Ich kann mir Sorgen über die Gesamtwirtschaft machen. Ich kann mir Sorgen um Geld machen. Komme ich aus mit meinem Geld? Kann ich in die Gemeinde überhaupt was geben oder ist das Geld dann weg? Wir können uns Sorgen machen über unsere Kinder. Glaube ich habe noch keine, aber... Ich weiß, dass ich keine Kinder habe, aber ich glaube, dass man sich Sorgen machen kann. Was wird aus den Kindern? Haben sie den richtigen Beruf? Bekommen sie eine anständige Bezahlung? Oder kennen sie überhaupt Jesus? Oder laufen sie weg vor ihm? Kann man sich genauso drüber Sorgen machen, Gedanken machen und für die Jüngeren oder Älteren. Man kann sich darum Sorgen machen, was ist dein Standing? Wie ist deine Anerkennung in der Klasse? Bei der Arbeit? Wie komme ich rüber? Und genau in diese Sorgengedanken spricht Jesus rein und sagt einfach, sorg dich nicht. Das ist krass, sorg dich nicht um deinen Arbeitsplatz. Sorg dich nicht um deine Kinder. Sorg dich nicht um dein Geld. Sondern ich glaube, Gott hat was Besseres für uns. Wir müssen lernen, Sorgen abzulegen, weil, wie gerade gesagt, das hat immer so diese negative Erwartungshaltung. Die Not, die eigentlich noch gar nicht da ist, wird vorweggenommen. Und wenn wir uns im Gegensatz dazu das Wort kümmern angucken. Kümmern bedeutet, sich einer Sache annehmen, jemand Aufmerksamkeit schenken. So wissen wir ganz schnell, okay, Sorgen ist dieses Negative, das kommen wird, kümmern. Heißt vielmehr, positiv an die Sache ranzugehen. Das immer wieder bei den Gedanken. Sorge ich mich oder kümmere ich mich? Ganz einfaches Beispiel. Du hast ein Vorstellungsgespräch. Das ist der Auslöser jetzt in dem Fall. Was macht man für ein Vorstellungsgespräch? Also ich habe es bisher so gemacht. Ich informiere mich ein bisschen über das Unternehmen, wo ich hin will. Überlege mir vielleicht ein paar Stärken und Schwächen. Eine kurze Selbstdarstellung, was ich in meinem Leben schon gemacht habe. So ganz grob mal. Das ist das Handeln. Das macht man beim Sorgen wie beim Kümmern genau gleich. Wichtig ist jetzt aber, was läuft in uns ab? Was läuft in unsere Gedanken ab? Beim Sorgen haben wir eine Schiene, die hier durchläuft. Ich erwarte immer das Negative. Ich überlege mir, oh, ich habe mich zwar vorbereitet und das ist eine Stärke, aber kann ich das überhaupt? Andere können es besser wahrscheinlich. Ich erwarte ständig das Negative. Beim Kümmern gibt es garantiert irgendwann einen Punkt, auch wenn du genau die gleichen Handlungen machst, wird es beim Kümmern irgendwann einen Punkt geben, wo du herausgefordert bist, wo du sagen musst, hey, ich gebe meine Kontrolle ab. Beim Sorgen will ich die Kontrolle in meiner Hand behalten. Beim Kümmern sage ich, hey, ich gebe die Kontrolle ab und ich fange an zu vertrauen. Ich fange an zu vertrauen in das, was ich kann. Aber vor allem, ich fange an zu vertrauen, dass du Gott, dass du alles in deiner Hand hältst. Ich fange an zu vertrauen, dass ich einen Gott habe, der gut ist, der es gut mit mir meint. Und dann kann ich vielleicht einfacher sagen, hey, ich sorge mich nicht um meine Kinder. Ich kümmere mich um sie. Ich kümmere mich um sie und der Rest macht der da oben. Der Rest macht unser Vater im Himmel, der durch und durch gut ist. So lasst uns anfangen, Dinge loszulassen, die Kontrolle aufzugeben und uns zu kümmern, anstatt zu sorgen. Mein dritter Punkt, Passivität. Gedanken wie Verurteilen, Sorgen oder irgendwelche anderen Gedanken kommen immer wieder. Da können wir wahrscheinlich fast nichts dagegen machen. Wichtig ist aber, wie gehe ich mit den Gedanken um? Lass uns das mal so machen. Wir stellen uns zusammen einen Raum vor, der ist komplett leer. Um in den Raum reinzukommen, gibt es meistens eine Türe. Das macht es relativ einfach. Also leerer Raum, da ist eine Türe dran, da kann man reingehen. Und an der Türe, da haben wir einen Türsteher. Jetzt ist die Frage, was für einen Türsteher hast du an deiner Türe? Hast du Sebastian Vettel an deiner Türe? Das ist der nette Herr hier rechts, der ein bisschen gelangweilt guckt, der passiv guckt. Ich habe kein besseres Bild gefunden, aber... Oder hast du jemanden an deiner Türe? Ein Türsteher, der nicht alles reinlässt, der nicht jeden reinlässt, der ein richtiger Schrank ist. Samu. Der aufpasst, dass nicht jeder Gedanke reinkommt, dass nicht jede Sorge reinkommt, dass nicht jeder Gedanke des Verurteilens reinkommt und dass ich vor allem nichts dauerhaft einnisten kann. Auch da noch ein kurzes Beispiel. An alle Männer in erster Linie. Auch Frauen dürfen es auch, dürfen die Kernaussage auch für sich nehmen. Stellt euch vor, ihr seid verheiratet. Alle. Habt eine geniale Frau zu Hause. Ihr liebt sie über alles. Und eines Tages geht ihr, sagen wir mal, in die Gemeinde. Sonntagmorgens in Gottesdienst. Und da kommt jetzt eine andere Frau. Die ist zum ersten Mal da. Sieht ganz gut aus. Hat ein ganz nettes Lächeln. Und die ist da so in der Gemeinde. Die Gemeinde ist jetzt kein so sündiger Ort, deswegen habe ich das mal genommen. Ist ganz unverfänglich. Sie kommt da rein und ihr seht sie zum ersten Mal. Und sie sieht gut aus. Passt genau zu euch in euren Geschmack. Ihr seht sie und jetzt ist entscheidend. Was passiert an dem Punkt in eure Gedanken? Ihr könnt nicht irgendwie wegrennen, weil wenn ihr wegrennen wollt, dann hättet ihr ja schon eine Ahnung gehabt, dass ihr sie irgendwann sehen werdet. Das heißt, ihr habt sie vielleicht sogar schon gesehen. Also das ist ganz schwierig, das Weglaufen. Und ihr könnt auch nicht mit einer Augenbinde durch die Gegend laufen, sondern ihr werdet sie sehen, zwangsläufig. An diesem Punkt, wo ihr sie sehen werdet, ist wichtig, wen habt ihr als Türsteher? Habt ihr den als Türsteher? Oder habt ihr jemanden als Türsteher eurer Gedanken, der aktiv ist? Der den Gedanken sofort wieder wegschickt? Was passiert, wenn ich passiv bin in meine Gedanken? Der Gedanke kommt, der sagt, ja, die Frau sieht ja ganz schön aus, kommt rein in meinen Raum, der Gedanken, setzt sich, passt. Ich gehe nach Hause, gehe nächsten Sonntag natürlich wieder in Gottesdienst und ich sehe die Frau wieder. Was passiert? Der Gedanke kommt wieder, ich lasse ihn wieder rein und er setzt sich wieder hin und eigentlich passiert ja noch nichts groß. Aber das Ganze geht jetzt vielleicht über 4, 5, 6, 7, 8 Wochen oder noch länger. Und auf einmal werden diese kleinen Gedanken, die sich immer wieder eingeschlichen haben, zu einem richtig großen Gedanken, der dir irgendwann mal Probleme macht. Der dir irgendwann mal Probleme macht, vielleicht auch deine Frau, die du davor über alles geliebt hast, anstatt noch zu lieben. Und das nur, weil du am Anfang passiv warst. Weil du gedacht hast, ja, diese kleinen Gedanken, ich gucke sie halt mal an. Und gleich bin ich wieder weg und ich gehe nach Hause zu meiner Frau und alle sind glücklich. Nur weil du an diesem einen ersten Punkt nicht aktiv warst und nicht gesagt hast, nee, diesen Gedanken lasse ich nicht zu. Den möchte ich wegschicken. Und das Beispiel kannst du übertragen auf alles andere. Wenn ein sorgenvoller Gedanke kommt, lasse ich die Sorge zu. Oder sage ich dir aktiv, nö, dich will ich gar nicht haben. Wir merken das oft gar nicht, aber Passivität ist ein schleichender Prozess, der uns fertig macht. Und auch wenn du merkst, du bist vielleicht mal bist in Gesprächen oft passiv, hast keine Lust, was zu unternehmen, auch da überprüf vielleicht mal deine Gedanken. Wie sieht's da aus? Bin ich passiv darin Oder will ich aktiv sein? Will ich eine aktive Haltung einnehmen? Zum Schluss, wir haben jetzt schon einiges gehört darüber, warum ist es wichtig, auf sein Herz zu achten, Sprüche 4, Vers 23, weil es Gedanken, Gefühle, Pläne, alles von uns meint. Wir haben verschiedene Bereiche angeguckt, wo ich mich auf jeden Fall wieder entdeckt habe in der einen oder anderen Situation, ihr vielleicht auch. Und jetzt ist das Wichtige aber, nicht stehen zu bleiben und zu sagen, okay, das Problem habe ich, sondern wir müssen es anpacken. Anpacken, indem wir sagen, ich habe es erkannt, ich habe es mir eingestanden und ich will Veränderung. Das ist eine brutale Herausforderung, vor allem das Eingestehen. Er gesteht sich schon gern ein, dass er nicht vollkommen perfekt ist. Und wenn ich den Änderungswille habe, dann braucht es deine Entscheidung. Braucht es die Entscheidung, dass du die Änderung auch wirklich möchtest. Jetzt aber nochmal ganz wichtig, wenn ich es erkannt habe und wenn ich mich entscheiden möchte, nicht passiv zu sein, nicht zu verurteilen und keine Sorgen mehr in meinem Leben zuzulassen, ich habe mich entschieden, dann ist es, glaube ich, ganz cool, wenn wir das Ganze noch Gott mitteilen. Ja, wir gucken uns noch kurz an, was dann passiert, wenn wir Gottes Wirken, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft, in seiner Größe einladen, in diese Gedanken zu kommen. Dazu noch schnell 2. Korinther 4, der Vers 6. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu. Okay, wer hat's verstanden? Respekt. Wir gehen nochmal langsam durch. Denn Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Gott da oben sagt, Licht soll kommen. Es hat einen hellen Schein. Licht kommt, dieser helle Schein kommt in unsere Herzen hinein. Wenn wir jetzt ganz zum Schluss springen, steht da in dem Angesicht Jesu. Das Licht ist Jesus. Jesus steht vor unserer Herzenstür und da komme ich wieder ganz zum Anfang der Predigt zurück. Jesus steht vor unserer Herzenstür und klopft an. Jesus wurde vom Papa geschickt. Im Himmel von Gott wurde er geschickt und klopft an und will rein. Gott will sein Licht schenken in dein Herz hinein. Gott will sein Licht schenken zum ersten Mal, das nennen wir dann Lebensübergabe. Gott will sein Licht aber auch genauso in dein Herz hineinschenken, in deine Gedanken. Da, wo du merkst, ich möchte die Gedanken ändern. Ich möchte mich entscheiden, oder ich habe mich entschieden. Da lad doch Gott ein, dass er sein Licht schenkt. Wenn wir uns da noch den Kontext angucken, im 2. Korinther, Kapitel 4, da wissen wir, dass die Gemeinde in Korinth, dass sie eine schwere Zeit hatte und dass Paulus dann in diese schwere Zeit diese Botschaft der Hoffnung, diesen Vers der Hoffnung reingesendet hat. Und ich glaube, dass heute Morgen Gott genau da, wo du stehst, wo du jetzt stehst, wo du Probleme hast, in den einzelnen Bereichen möchte Gott dir die Hoffnung schenken. Möchte Gott mit seinem Licht, das er schon geschickt hat, möchte er jetzt anklopfen in deiner Herzenstür und sagen, hey, hier bin ich, lass mich rein. Und dieses Licht ist Jesus. Diese Hoffnung, die in deinen Druck hineinkommt, die in deine Sorgen hineinkommt, ist niemand anderes als Jesus, der Sohn Gottes. So möchte ich auch schließen mit Sprüche 4, Vers 23. Pass auf dein Herz auf, weil dein Herz ist die Quelle deines Lebens. Amen.